Radio 1, nur für Erwachsene.
Eigentum verpflichtet, sagt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Geld ist wie Wasser, sagen manche Anlageberater und auch Finanzpolitiker. Wenn es Schlupflöcher gibt, wenn es Ritzen gibt, dann fließt das Geld eben gewinnbringend dorthin. Was nicht verboten ist, ist erlaubt, siehe Cum-Ex-Geschäfte. Irgendwie arrangiert haben wir uns auch mit dem Umstand, dass Einkommen durch Arbeit in Deutschland besteuert wird, Kapitalerträge aber nicht so.
SPD-Mitglied Norbert Walter-Borjans ist damit nicht zufrieden. Er war bis 2017 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und hat seine Finanzbeamten dazu ermuntert, CDs mit den Daten von Steuerhinterziehern anzukaufen. Über diese Zeit und seine steuerpolitischen Ansichten hat er ein Buch geschrieben. Das heißt Steuern, der große Bluff. Und wir begrüßen Norbert Walter-Borjans. Dach, Herr Walter-Borjans.
Dach, Herr Klein.
Sie lieben Steuern, Finanzminister, auch Ex, haben das so an sich. Was müsste denn passieren, damit alle anderen das auch tun? Also Unternehmer inklusive, Bürgerinnen inklusive?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man wieder mal ein Gespür dafür kriegt, dass wir hier nicht an irgendeinen feindseligen Staat zahlen, sondern am Ende für uns und an uns, für Schulen, für Straßen, für Sicherheit. Ich glaube, das muss dann auch der Staat wieder ein Stückchen deutlicher machen. Und zum anderen muss das Gefühl bestehen, dass sich eben nicht, wie Sie schon angesprochen haben, einige aus dem Staub machen können, während andere im Prinzip gar keine Chancen haben, als eben ihren Obolus zu entrichten.
Aber Steuervermeidung ist Volkssport. 1000 ganz legale Steuertricks ist ein Bestseller in Deutschland in der x-ten Auflage. Viele wollen ja hier und da ein bisschen sparen und da etwas schummeln. Woran liegt das denn? Sie sagen, es geht ja um unsere Infrastrukturen.
Ja, sparen will jeder, das ist okay, und dass jeder eine Leistung zum bestmöglichen Preis bekommen möchte, ist auch okay, aber es hat sich so ein bisschen eingeschlichen und wir haben uns vielleicht auch ein bisschen von einer ganz bestimmten Clique ein bisschen einduseln lassen, dass es noch nach dem alten Motto gilt, wir sind alle kleine Sünderlein und dann müssen wir auch bei den anderen ein Auge zudrücken. Aber während der eine vielleicht 2 Kilometer zu viel auf dem Weg zur Arbeit angibt, hat der andere Milliardengeschäfte gemacht und zwar wirklich zulasten derer, die ehrlich Steuern gezahlt haben. Und das muss wieder deutlicher werden.
Ja, Sie haben sich für den Weg entschieden, Ihre Beamten, Finanzbehörden anzuweisen, geklaute Daten aufzukaufen, um obsessive Steuervermeider zu überführen. Daraufhin wurde Ihnen Hehlerei vorgeworfen. Was entgegnen Sie diesen Vorwürfen?
Ich kläre erstmal auf, was Hehlerei ist. Hehlerei ist, wenn jemand Diebesgut erwirbt, um damit weiter ein eigenes kriminelles Geschäft zu betreiben. Das kann man aber weder Ermittlern noch einem Finanzminister unterstellen. Denn da geht es ja darum, den Ring aufzusprengen. Anders ist es, wenn eine Bank hinterzogene Steuern zu schlechten Zinsen und hohen Gebühren entgegennimmt, um mit diesem billig bekommenen Geld wieder Geschäfte zu machen. Also wenn wir über Hehlerei reden oder was kommt Hehlerei am nächsten, dann stelle ich gerne mal die Alternative, ist es eine Bank oder ist es der Steuerfahnder?
Jetzt wird Ihre Politik in Nordrhein-Westfalen nicht fortgesetzt. Der leitende Finanzbeamte ist im Ruhestand. Potenzielle Nachfolger, Nachfolgerinnen sind vergrault worden. War das jetzt alles für die Katz?
Ich hoffe nicht, weil ich glaube, dass wir nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch viele investigative Journalisten, ich erinnere mal an die Panama Papers, die Paradise Papers, dass auch andere Fahndungsstellen in anderen Ländern einen guten Job machen und vor allen Dingen auch motiviert worden sind. Ein Risiko sehe ich darin, dass ein Minister ja nicht eine CD kauft und nicht auswertet und auch nicht eine Hausdurchsuchung bei einer Bank macht, sondern die Aufgabe eines Ministers ist, diesen Leuten klarzumachen, ich stehe hinter euch. Und wenn die dieses Gefühl mal nicht mehr haben, dann entstehen viele Ideen auch nicht mehr, weil jeder wird sich sagen, ich bin doch nicht verrückt, ich bringe mich doch selbst nicht um meine eigene Rente, wenn ich hier anständig arbeite und das ist gar nicht gewollt. Also das muss aus der Politik kommen.
Jetzt klingen Sie nicht besonders frustriert, aber dennoch vor Steuerpolitik grausen sich ja so gut wie alle. Sie haben sogar in einem Interview mit der Taz gesagt, sogar viele Kollegen, viele Politiker fühlen sich nicht sattelfest bei dem Thema. Sind also schon insgesamt ganz gute Zeiten für Lobbyisten, die dran arbeiten, Schlupflöcher wahlweise zu erhalten oder neue zu finden?
Ja, nicht jetzt erst, sondern das waren sie immer, weil wir uns so ein bisschen eingerichtet haben, die Menschen insgesamt und Politiker sind nun mal ein Teil der Gesellschaft und Medienleute auch und sie werden das von ihren Kollegen sicher genauso sagen können, mindestens 95% machen gern einen großen Bogen um dieses Thema. Mhm. Und je mehr einen großen Bogen drumherum machen, sind dann natürlich auch nicht sattelfest. Und das öffnet eben den Interessenvertretern einer ganz speziellen Schicht Tür und Tor. Und das erlebt man immer wieder, dass die Politik sich am Ende darauf einlässt, steuerpolitische Entscheidungen zu treffen, die sie, wenn sie sich mit all dem mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hätte, vielleicht noch nicht getroffen hätte.
Der ehemalige NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans über das Thema Steuern, Steuerbetrug und Steuerschlupflöcher in der Bundesrepublik. Wir reden gleich weiter und besten Dank bis hierher.
Bis gleich. Das Thema Steuern und Finanzierung unseres Gemeinwesens ist total spannend. Es ist attraktiv und wir alle sollten uns mehr dafür interessieren, meint der SPD-Politiker Norbert Walter Borjans, aber der war ja immerhin auch bis ins vergangene Jahr hinein Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Wie sich eine gerechte Steuerpolitik umsetzen lässt, das wollen wir jetzt mit ihm besprechen. Hallo nochmal, Herr Walter Borjans.
Ja, hallo.
Hallo.
Entscheidende Schritte gegen Steuerbetrüger bleiben aus, schreiben Sie. Jetzt ist der amtierende Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz Ihr Genosse und seit gefühlt immer regiert die SPD zumindest mit in Deutschland. Da stellen Sie also auch Ihren Kollegen ein ziemliches Armutszeugnis aus, oder?
Also erstmal ist erkennbar, dass Olaf Scholz gerade jetzt in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht hat, wie groß diese Dimension des Betrugs und der Hinterziehung ist und dass wir viel dagegen tun müssen. Ich habe in der Tat auch an die eigene Partei immer wieder die Kritik geäußert, dass man sich zu schnell in die Defensive begibt. Es kommt die Wirtschaft und zeigt auf Trump und sagt, guck mal, der hat die Steuern gesenkt und wenn du jetzt bei uns nicht die Steuern senkst, dann zerrüttest du unseren wirtschaftlichen Fortschritt. Mhm. Und am Ende wird immer der Eindruck erweckt, nur wenn ich in den ganz oberen Regionen entlaste, dann dient es allen. Und da gibt's auch so eine Begriffsverwirrung, dass immer vom Spitzensteuersatz gesprochen wird, so dass am Ende wirklich die kleinen Leute und die Mittelverdiener, ich behaupte das immer, gegen sich selber stimmen, wenn sie sich davon überzeugen lassen. Und wenn die keinen Druck machen, dann reagiert die Politik auch zu langsam.
Wovon müsste denn dann gesprochen werden, wenn nicht vom Spitzensteuersatz, damit die kleinen Leute nicht gegen ihre eigenen Interessen stimmen?
Na, wir sollten einfach erstmal darüber reden, wie viel Steuern werden bei welchem Einkommen überhaupt fällig. Und dann wird man feststellen, diese ganzen Themen wie Grenzsteuersatz, das verstehen die Leute nicht nur nicht. Das ist auch im Prinzip gar nicht das Interessante. Interessant ist, wie viel muss ich abgeben? Mhm. Und dieser Anteil ist deutlich kleiner. Er soll aber größer empfunden werden, damit man auch bereit ist, mit dafür einzutreten, dass hohe Einkommensschichten Steuersenkungen bekommen. Und das geht am Ende immer zulasten von Straßenbau, von Schulen, aber eben auch gegen die soziale Sicherung. Und da müssen wir schlicht und ergreifend unsere Interessen deutlicher vertreten.
Das ist sehr interessant. Nicht beantwortet haben Sie aber die Frage nach Ihrer Partei. Dann werden wir vielleicht doch noch mal konkret. Der vielleicht größte Sündenfall der Sozialdemokraten in der Steuerpolitik ist ja, Rot-Grün unter Schröder hat den Spitzensteuersatz nicht angehoben, sondern gesenkt. Wäre es jetzt nicht maximal unglaubwürdig, wenn nur ausgerechnet die SPD, die mal für Gerechtigkeit gestanden hat, sagen würde, wir stehen auch für Steuergerechtigkeit?
Nö, das glaube ich nicht. Und zwar deshalb, weil man muss das ja immer in der jeweiligen Zeit sehen. Wir waren damals in der öffentlichen Wahrnehmung der kranke Mann Europas. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, es musste etwas angestoßen werden. Ich habe die Dosierung für zu hoch gehalten, das habe ich damals schon gesagt. Und ich halte auch jetzt eine Korrektur für fällig. Egal, ob es um schwerreiche Erben geht oder ob es um wirklich sehr, sehr hohe Gehälter geht. Wir haben damals in der Tat in einer Weise die Steuern gesenkt und das wirklich mit einer Wirkung vor allem für die Oberen, dass eine Korrektur in Zeiten wie diesen, in denen Gewinne sprudeln, in denen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet, glaubwürdig wäre. Und deswegen finde ich, wir sollten uns nicht in die Defensive drängen lassen, weil wir mal gesenkt haben, was richtig war, zumindest im Ansatz, die Korrektur uns jetzt ausreden zu lassen.
Gucken wir auf die politische Konkurrenz. Friedrich Merz will CDU-Parteichef werden. Das ist ein Mann, über den viele sagen, er selbst eingeschlossen. Er kenne sich aus mit Wirtschaft und mit Steuern. Das wäre doch jetzt dann sensationell für die SPD, wenn die sich an so einem Parteichef abarbeiten müssten, oder?
Wir reagieren eben alle sehr positiv darauf, wenn uns einer verspricht, man kann demnächst die Steuererklärung auf den Bierdeckel machen. Umso wichtiger ist es, deutlich zu machen, dass ein Bierdeckel immer unglaublich viele persönliche Lebenslagen nicht berücksichtigen wird, die insbesondere kleine, mittlere, Alleinerziehende treffen. Und deswegen ist natürlich gerecht immer auch ein kleines bisschen kompliziert. Aber es muss nicht immer unnötig kompliziert werden. Daran müssen wir arbeiten. Aber in der Tat ist die Haltung von Herrn Merz eine, die in diesen Punkten uns diametral gegenübersteht oder stehen müsste.
Stehen müsste, das heißt, sie tut es nicht? Das sehen Sie nicht bei Ihren Genossinnen und Genossen?
Wenn sich die eigenen Kolleginnen und Kollegen zu sehr unter den Druck begeben und glauben, man kann gar nicht anders argumentieren. Wir müssen es umgekehrt aufziehen. Es geht darum, was die Menschen von diesem Staat erwarten und womit sie unzufrieden sind. Und dann stellen wir fest, an wie vielen Stellen es hapert in dieser florierenden Bundesrepublik. Auch was arme Menschen angeht, aber eben auch was Zukunftsinvestitionen in Mobilfunk, in Internet, in ländlichen Räumen angeht. Und dann wird daraus klar, dass so ein Staat natürlich auch Geld braucht, dass er es richtig verwalten muss und dass er es eben auch von den richtigen Menschen einnehmen muss.
Steuern, der große Bluff, so heißt das Buch, das der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister geschrieben hat, Norbert Walter Borjans. Erschienen ist der Band bei Kiepenheuer und Witsch für glatte 15 € zu haben. Besten Dank für Ihre Zeit, Herr Walter Borjans.
Gerne.